In unserer Predigtserie beschäftigen wir uns gerade mit Galater 3,1, wo Paulus zu den Christen in Galatien sagt, wer hat euch verzaubert? Dass sie verzaubert waren, erkannte er daran, dass ihnen das Kreuz nicht mehr vor Augen stand. Das Kreuz war wie verschleiert. Und da ihnen das Kreuz nicht mehr vor Augen stand, fielen sie zurück in Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit. Ich habe versucht, euch das Wesen der Zauberei zu erläutern und wies darauf hin, dass Zauberei und Rebellion Zwillinge sind. Rebellion ist zunächst die Ablehnung der gerechten und legitimen Herrschaft Gottes. Als nächstes ersetzt sie diese rechtmäßige Herrschaft durch eine unrechtmäßige Form der Herrschaft, die sich einer unrechtmäßigen Macht bedienen muss, um ihre unrechtmäßige Herrschaft durchsetzen zu können. Und diese unrechtmäßige Macht ist in aller Regel Zauberei. Ich wies darauf hin, dass Zauberei im Neuen Testament zwei Erscheinungsformen hat. Einmal wird sie als Werk des Fleisches beschrieben, also als Ausdrucksform des Verhaltens des nicht erneuerten Menschen. Sie wird aber auch als böse geistliche Macht beschrieben, die in die Gemeinde zu Galatien eingedrungen war und das geistliche Leben der dortigen Christen, wie auch die Grundlage, die Paulus gelegt hatte, zerstörte. Ich beendete unsere vorige Lehreinheit mit einigen alltäglichen Beispielen, wie Zauberei als Werk des Fleisches in unseren Familien wirksam wird. Und anschließend streiften wir noch den Bereich Zauberei im Leib Christi. Die Trennlinie zwischen einem Werk des Fleisches und einer bösen geistlichen Macht ist sehr dünn. Wenn jemand beispielsweise regelmäßig in Gedanken und Taten der Wollust schwelgt, die ein Werk des Fleisches ist, wird er früher oder später von einem Dämon der Wollust gefangen genommen werden. Dasselbe gilt für Zorn und Angst. Mit anderen Worten, das Fleisch liefert uns letztendlich dämonischen Mächten aus. Ich habe es folgendermaßen beschrieben, das Fleisch ist gleichsam der Kadaver. Die dämonischen Mächte sind die Geier, die sich von diesem Kadaver ernähren. Wenn wir also in der unsichtbaren Welt fortwährend unser fleischliches Wesen schutzlos preisgeben, laden wir damit böse dämonische Mächte ein. Ich erwähnte bereits das Beispiel von dem Pastor, der kein Gemeindemitglied verlieren wollte und deshalb die Drohung aussprach, wenn du diese Gemeinde verlässt, wird es dir nie gut gehen. Ab diesem Zeitpunkt wird in deinem Leben alles schieflaufen. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas schon einmal erlebt habt. Doch diese Einstellung, dieses Verhalten ist im Leib Christi in unserer Zeit sehr weit verbreitet. Dann erzählte ich das Beispiel von einer Pfingstgemeinde mit einem jungen, unerfahrenen Pastor und zwei älteren Schwestern, die die geistlichen Koryphäen der Gemeinde sind. Immer wenn der Pastor etwas anderes tut, als er ihrer Meinung nach tun sollte, hat eine der beiden Schwestern eine Zungenrede und die andere die passende Auslegung, in der dem Pastor von seinem Vorhaben abgeraten wird. Diese Vorgehensweise markiert wohl den Übergang vom fleischlichen zum dämonischen Bereich. Denn sobald man Geistesgaben missbraucht, begibt man sich auf ein sehr gefährliches Terrain. Es könnte durchaus sein, dass sich ein Mensch, der so etwas tut, für den Geist der falschen Prophetie öffnet. Das ist heute weit verbreitet. Ich möchte noch ein wenig bei diesem Thema Zauberei im Leib Christi bleiben, so wie wir sie heute kennen. Es gibt dabei einen Bereich, mit dem ich mich ganz speziell beschäftigen möchte und vertraue darauf, dass Gott mir die Gnade gibt, barmherzig und diskret zu sein und dennoch die Dinge beim Namen zu nennen. Es handelt sich um einen Bereich, mit dem ich selbst zu tun habe und in dem innerhalb der christlichen Szene Amerikas der Einfluss der Zauberei meiner Meinung nach unglaubliche Ausmaße angenommen hat. Ich spreche von dem Fall, dass sich ein Mann seinen eigenen geistlichen Dienst aufbaut. Gott schenkt ihm Erfolg und Segen. Er sieht Frucht. Er wird zu einer wichtigen Persönlichkeit. Dann kommt er in eine Krise. Ja, vielleicht sogar mehrere verschiedene Krisen. Und der springende Punkt dieser Krise ist die Frage, wem gehört der Dienst? Gehört er mir oder gehört er Gott? Denn wenn er Gott gehört, hat Gott das Recht, damit zu tun, was er will, und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ich denke, dass er mit so einem Menschen früher oder später dasselbe tun wird, wie damals mit Abraham und Isaak. Gott hatte Abraham durch ein übernatürliches Wunder Isaak geschenkt. Alles, was Gott mit Abrahams Zukunft vorhatte, konzentrierte sich auf Isaak. Aber dann kam eine Zeit, in der Gott zu Abraham sagte, ich möchte deinen Sohn Isaak. Ich möchte, dass du ihn mir auf einem der Berge Moria als Brandopfer darbringst. Abraham stand schließlich tatsächlich kurz davor, den Sohn zu töten, den Gott ihm geschenkt hatte, als Gott seine Forderung widerrief. Lesen wir doch diese Passage kurz. 1. Mose 22 ab Vers 10. Sie beginnt mit der Szene, als Abraham, Isaak und der Herr allein auf dem Berg Moria sind. Es heißt hier, und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er, der Engel des Herrn, sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Denken wir kurz darüber nach, was diese Szene für uns zu bedeuten hat. Wer sagte die Worte zu Abraham? Der Engel des Herrn. Wem wollte er seinen Sohn opfern? Dem Herrn. Doch der Engel des Herrn sagte, du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Wer war der Engel des Herrn? Jene Person, die in der Geschichte als Jesus offenbar wurde, nicht Gott Vater, sondern der ewige Sohn. Fast überall im Alten Testament, wo vom Engel des Herrn die Rede ist, ist diese Person damit gemeint. Er ist der Herr, aber er ist auch der Botschafter des Herrn. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird versorgen. Viele sagen stattdessen Yahweh Jireh, auf Englisch Jehovah Jireh. Als ich mit einer Reisegruppe in Israel war, sagte ein israelischer Führer zu mir, was singen denn die Leute da? Jehovah Jireh, was bedeutet das? Ich sagte, ihr sagt dafür Adonai Jireh. Das verstand er. Wie dem auch sei, wörtlich heißt das, der Herr wird sehen, doch dieses Sehen geht in die Richtung von Bereitstellen. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird versorgen, von dem man noch heute sagt, auf dem Berg des Herrn wird versorgt oder gesehen werden. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Es ist doch interessant, dass der Engel zwar der Herr war, aber dennoch sagte, spricht der Herr. In dieser Passage werden also zwei Personen gleichzeitig Herr genannt. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich segnen, indem ich segne, und deine Nachkommen vervielfachen, indem ich vervielfache. Im Hebräischen steht anstelle von Nachkommen Samen. Wie bekommt man den dauerhaften Segen Gottes, indem man seinen Isaak opfert? Versteht ihr? Abraham hätte Isaak festhalten können, wäre so jedoch nie in den Genuss der Segnungen gekommen. Beachtet, was der Herr sagt. Ich werde dich segnen und werde deinen Samen, deine Nachkommen vervielfachen. Was wir auf den Altar Gottes legen, wird er vervielfachen. Was wir festhalten, wird zugrunde gehen. In diese Krise kommen nicht nur fast alle wichtigen Männer im Laufe ihres geistlichen Dienstes, sondern auch viele Christen ganz persönlich in ihrem Leben. In dieser Krise taucht die Frage auf, wem gehört der Isaak? Sagst du dann, er ist mein Sohn, Gott hat ihn mir gegeben. Ich werde ihn nicht hergeben. Gott sagt, ich habe ihn dir gegeben, wirst du ihn mir wiedergeben? Glaubt mir, diese Krise ist alles andere als einfach, aber sie ist ganz entscheidend. Wer seinen Isaak hergibt, bekommt ihn zurück, und zwar über alle Maßen vervielfacht. Wer seinen Isaak jedoch festhält, dessen geistlicher Dienst wird, biblisch gesprochen, faul. Viele geistliche Dienste werden faul, und die Bibel sagt, ein fauler Baum kann keine gute Frucht hervorbringen. Es heißt nicht, er würde gar keine Frucht hervorbringen, er kann viel Frucht hervorbringen, doch die Frucht ist faul. Lesen wir weiter. und ich werde deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Führt euch nur vor Augen, welcher Segen freigesetzt wird, wenn wir etwas Gott zurückgeben. Und dann kommen die bemerkenswerten Schlussworte dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Ich erwähnte bereits das Buch über Segen und Fluch. Wisst ihr, worauf Segen und Fluch prinzipiell zurückzuführen sind? Segen ist prinzipiell darauf zurückzuführen, dass man hört, was Gott sagt und es tut. Ein Fluch ist prinzipiell darauf zurückzuführen, dass man nicht hört, was Gott sagt und es nicht tut. An diesem Punkt scheidet sich die Menschheit. Auf der einen Seite stehen die Gesegneten, auf der anderen die Verfluchten. Unser Schicksal hängt davon ab, wie wir auf Gott reagieren, wenn wir seine Stimme hören. Wenn wir seine Stimme hören und ihr gehorchen, werden wir gesegnet sein. Wenn wir seine Stimme nicht hören wollen und ihm nicht gehorchen, werden wir verflucht sein. Greifen wir noch einmal das Thema Zauberei in der eben angesprochenen Form auf. Ein sehr realitätsnahes Thema. Nicht nur, aber vor allem in Amerika ist die Versuchung derzeit riesengroß, sich mit Hilfe von Zauberei einen geistlichen Dienst aufzubauen. Erinnert ihr euch an die Schlüsselworte dieser Form von Zauberei? Sie waren manipulieren, einschüchtern und beherrschen. Jemand zu beherrschen oder zu dominieren, das ist das Endziel. Die beiden anderen, manipulieren und einschüchtern, das sind die Wurzeln. Wo manipuliert und eingeschüchtert wird, geht es letztlich darum, jemanden zu kontrollieren und zu beherrschen. Ich bete wirklich für die Gnade, barmherzig sein zu können, weil ich nämlich einerseits nicht so allgemein sprechen möchte, dass es nichts sagen wird, andererseits niemanden diskreditieren möchte. Doch überlegen wir uns nur, wie man im Leib Christi Gelder aufbringt. Sagen wir, ich brauche Geld und ich organisiere ein Bankett mit potenziellen Sponsoren. Ich sage, Gott hat mir gezeigt, dass heute Abend 10 Personen unter uns sind, von denen jede 1000 Dollar geben wird. Was ist das? Antwortet nicht vorschnell. Was ist das? Ich glaube, das könnte Manipulation sein. Es könnte aber auch vom Heiligen Geist sein. Glaubt mir, es ist öfter Manipulation als sonst was. Aber ihr seht, dass es schrecklich ist, so etwas zu sagen. Denn wenn man sich das Ganze ausdenkt und plant und dann sagt, der Herr hat mir gezeigt, ruft man den Namen des Herrn umsonst an. Man beruft sich auf Gott und seine Autorität für etwas, das von einem selbst stammt. Vor einiger Zeit nahm ich an einer Veranstaltung teil. Da kam ein Mann auf die Bühne zum Predigen und sagte, Gott hat mir ein Wort der Erkenntnis gegeben, worüber ich predigen soll. Ich muss sagen, es war die schockierendste Predigt, die ich je gehört habe. Sie war obszön. Gott hatte nichts damit zu tun. Es ist eine Sache, einen Fehler zu machen, aber es ist etwas ganz anderes, es so darzustellen, als sei Gott der Urheber des eigenen Fehlers. Zauberei lockt und droht. Man sagt, wenn du 50 Dollar für diesen Dienst spendest, wird dir Gott für jeden 50er, den du gibst, einen 100er zurückgeben. Was ist das? In den meisten Fällen ist das Manipulation. Oder man sagt, wenn du meinen Dienst nicht unterstützt, werden alle Plagen, die, wie Gott mir gezeigt hat, die Welt heimsuchen werden, auch dich heimsuchen. Was ist das? Einschüchterung. Und was ist hier am Werk? Zauberei. Ihr müsst euch hierzu eure eigene Meinung bilden. Für mich ist das eine Gratwanderung. Denn ich selbst, ich muss große Summen aufbringen, um unseren Dienst am Laufen zu halten. Ich glaube, Gott hat die Furcht des Herrn in mich hineingelegt, damit ich mich nicht der Zauberei bediene, um das Werk des Herrn zu fördern. Ich hoffe, dass das stimmt. Gott helfe mir. Ich muss jedoch sagen, dass es mich wirklich traurig macht, dass sich die meisten amerikanischen Christen so leicht manipulieren lassen. Das ist eine Tragödie und umso tragischer, weil das ganze Geld in vielen Fällen wirklich an die Adresse gehen könnte, wo etwas damit geschieht, was Gott haben will. Ich glaube, dass Zauberei Gelder von ihrem von Gott bestimmten Ziel ablenkt und den Bach runtergehen lässt. Ich greife damit nichts und niemanden an, aber ich mache mir wirklich Sorgen, weil dies meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich sagte bereits, dass jemand auf so einem Bankett sagen könnte, es sind heute Abend 10 Personen unter uns, von denen jede $1,000 geben wird. Das könnte eine echte Offenbarung vom Herrn sein. Es ist durchaus möglich, dass Gott so etwas tut. Gott könnte auch einem Radioprediger zeigen, dass jeder, der $50 spendet, 100 zurückbekommen wird. Ich persönlich halte das jedoch eher für unwahrscheinlich. Nun kommen wir zu der brennenden Frage, wie schütze ich mich ganz praktisch vor Zauberei? Wie vermeiden wir diesen Fallstrick? Wie kann der Leib Christi vor einer Verzauberung bewahrt werden? Ich bin so froh, dass im Galaterbrief zwar das Problem formuliert wird, aber auch die Lösung angegeben ist. Und das interessiert mich. Ich habe kein Interesse daran, lang und breit auf das Problem an sich einzugehen. Entscheidend ist zu erkennen, dass das Problem real ist. Vorab noch ein paar Worte zu Zauberei als böse geistliche Macht und nicht so sehr als Werk des Fleisches. Ich glaube, dass diese Form von Satan und seinen rebellischen Engeln ausgeht. Wir sprachen bereits über Epheser 6,12, über die obere Ebene im Reich Satans, über das Reich der rebellischen Engel. Ich glaube, dass Zauberei das Mittel ist, mit dem Satan seine Herrschaft über die Menschheit wieder aufrichten möchte. Ich glaube auch, dass Zauberei die natürliche Religion des gefallenen Menschen ist. Mit anderen Worten, überall dort, wo die Bibel noch nicht hingekommen ist, gibt es eine Religion, und zwar die Religion der Zauberei. In Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika, auf diesem Kontinent gibt es noch Zauberei in Hülle und Fülle.
In Asia, Afrika, Südamerika, Nordamerika, there's plenty of witchcraft still going on in this
country. Als ich das erkannte, passten auch alle anderen Dinge auf einmal zusammen. Solange man bei Zauberei nur an alte Frauen denkt, die auf einem Besen durch die Luft fliegen, denkt man in die falsche Richtung. Doch wenn man in der Zauberei das Mittel sieht, mit dem der gefallene Mensch mit jenen eine Beziehung aufbaut, die er für Götter hält, dann erkennt man, dass sie allgegenwärtig ist. Die einzige Alternative zur Zauberei ist das Evangelium. Zauberei schließt auch alle Formen okkulter Praktiken mit ein. Alles Okkulte fällt in diesen Bereich. Letztendlich ist die Zauberei das Mittel, mit dem Satan die Kontrolle und die Oberhand über die Menschheit erlangen möchte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass das Okkulte seit etwa 10 Jahren wieder ganz gewaltig auf dem Vormarsch ist. Es gibt kaum ein Geschäft in dieser Nation, in dem nichts Okkultes zum Kauf angeboten würde. Ruth und ich waren vor einigen Jahren in Norwegen. Ich hielt die Skandinavier immer für fortschrittlich und zivilisiert. Meine erste Frau war Dänin, deshalb kenne ich Skandinavien. Doch in Oslo gab es keinen einzigen Laden, in dem nicht diese Figuren verkauft worden wären. Wie heißen sie noch? Richtig, Trollkvinna. Ein Trollkvinna ist eine Hexe. Sie sieht respektabel und hübsch aus, ist aber dennoch eine Hexe. Troll ist das skandinavische Wort für Hexe. Und in jedem Geschäft gab es diese Trollkvinna-Figuren. Es war schon erstaunlich. Und einige dieser Geschäfte gehörten Leuten, die von sich sagten, sie seien Christen. Es ist uns gar nicht bewusst, in welchem Maße unsere Gesellschaft vom Okkultismus unterwandert und durchzogen ist. Wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass wir nicht davon beeinflusst werden. Man kann sich diesem Einfluss durchaus entziehen. Schließlich wurde auch die Urgemeinde in ein ähnliches soziales Umfeld hineingeboren. Sowohl die Griechen als auch die Römer beteten viele verschiedene Götter, also satanische Engel, an, die noch heute die Anbetung der Menschen fordern. Glaub bloß nicht, Satan hätte aufgegeben. Ganz im Gegenteil, er arbeitet an seinem Comeback. Hier auf Hawaii stehen die alten Götter wieder ganz hoch im Kurs, darunter auch Madame Pele. Habt ihr in den Zeitungen gelesen, was dort darüber geschrieben wird? In Neuseeland ist die sogenannte Maori-Kultur wieder ganz gewaltig auf dem Vormarsch. Was ist die Maori-Kultur? Zauberei. Glaub mir, die Maoris sind Experten in diesem Bereich. Dasselbe in Großbritannien. Der Druidenkult feiert eine Renaissance. In Deutschland rücken die alten nordischen Götter wieder in den Vordergrund. Ich denke dabei an Dinge wie Valhalla und dergleichen. Satan sagt zum Leib Christi, in einigen Bereichen habt ihr mich zurückgedrängt, aber ihr habt mich nie wirklich besiegt. Ich komme zurück und übernehme das Steuer. Wieso ist die Menschheit so anfällig dafür? Wieso sind sie so empfänglich? Weshalb sind auch gebildete und kultivierte Menschen bereit, sich auf diesen lächerlichen Aberglauben einzulassen? Weil er die Rebellion im Menschen anspricht. Satan nutzt die Rebellion der Menschen gegen Gott, ihre Weigerung, die rechtmäßige Herrschaft Gottes und Jesu Christi zu akzeptieren, zu seinen Gunsten. Und wo immer man Rebellion findet, was sucht man dann als nächstes? Zauberei. Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Ich sagte bereits, dass es das Ziel der Zauberei sei, die legitime Autorität Gottes zu stürzen und sie durch eine nicht legitime Form der Autorität zu ersetzen. Sehen wir uns kurz an, was sie in der Gemeinde zu Galatien bewirkte. Schlagen wir dazu Galater 4, 1 bis 11 auf. Das steht nicht auf eurer Themenübersicht, aber ihr solltet diese Verweisstelle aufschreiben, weil sie sehr wichtig ist. Paulus spricht über den Zweck des Gesetzes. Er sagt, das Gesetz war wie ein Knecht mit Verantwortung im Haus eines reichen Mannes. Es war seine Aufgabe, die Kinder des reichen Mannes zur Schule zu bringen und sie dem Lehrer zu übergeben. Paulus verwendet hier das Wort Tutor. Doch sobald der Knecht die Kinder dem Lehrer übergeben hatte, war seine Aufgabe erledigt. Das Gesetz war also dazu da, uns an den Punkt zu bringen, an dem wir Christus, den Lehrer, finden. Sobald wir Christus fanden, war der Zweck des Gesetzes erfüllt. Soweit der Abriss des Bilds, das Paulus in Galater 4, 1 bis 11 verwendet. Ich lese nun die Stelle. Ich sage aber, solange der Erbe des reichen Mannes, unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. So beschreibt Paulus den Zustand, wenn man unter dem Gesetz ist, man ist unter die Elemente der Welt versklavt. Oft steht auch das Wort gebunden oder Bindung, doch versklavt ist viel besser. Bindung ist so ein nettes religiöses Wort, das dem Sinngehalt nicht gerecht wird. Wir waren versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, also nicht länger Sklaven, sondern Söhne. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wann warst du ein Sklave? Als du unter dem Gesetz warst. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, also in der Vergangenheit, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Oder deren Sklaven ihr wieder sein wollt? Er beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Eine sehr ernste Aussage. Diese Menschen hatten das Evangelium in seinem ganzen Ausmaß angenommen. Sie waren im Geist getauft und erlebten Wunder. Und Paulus sagt, derzeit bin ich mir nicht sicher, ob ich mit euch nicht meine Zeit verschwendet habe. Warum? Weil sie wieder in die Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit zurückfielen. Was bewirkt diese Gesetzlichkeit? Sklaverei. Was ist die unrechtmäßige Autorität? Wenn der Geist wieder vom Fleisch beherrscht wird. Wenn ein System von Gesetzen die Führung des Heiligen Geistes verdrängt. Genau das will Satan durch Zauberei bezwecken. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss er den Blick des Volkes Gottes auf das Kreuz verschleiern und verstellen. Ich erwähnte bereits, dass das Gegenmittel oder der Schutz gegen Zauberei auch im Galaterbrief erwähnt wird. Das ist für mich ein großer Segen. In einem und demselben Brief werden das Problem und der Schutz vor diesem Problem erläutert. Ich habe den Galaterbrief fast 2 Jahre lang mit Unterbrechungen studiert, weil mich dieses Thema ganz persönlich anspricht. Das ist kein Thema, das man nur anderen predigt. Auch ich selbst möchte nicht in den Bann von Zauberei geraten. Ich möchte mich nicht der Zauberei bedienen, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin eine sehr starke Persönlichkeit. Ich kann mich ausdrücken. Ich stehe seit mehr als 40 Jahren im geistlichen Dienst. Glaub mir, ich weiß, wie ich Menschen dazu bringen kann, das zu tun, was ich will. Das ist gar nicht schwierig. Und ich muss dazu sagen, dass es bei den Amerikanern am leichtesten geht, weil sie offen, großzügig und freundlich sind. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie sie verzaubert werden. Wer einen Briten verzaubern möchte, tut sich schon viel schwerer, obwohl es auch machbar ist. Wenn man den Briten sagt, wenn ihr 50 Pfund für meinen Dienst spendet, werdet ihr 100 zurückbekommen, lachen sie nur. Man muss aus einem anderen Holz geschnitzt sein, um Briten zu verzaubern. Betrachten wir nun die Befreiung mit ihren 5 verschiedenen Aspekten, so wie sie im Galaterbrief dargelegt wird. Noch eine kleine Zwischenbemerkung. Immer, wenn ich zornig und sauer werde und mich an etwas stoße, immer wenn ich fest entschlossen bin, meinen Willen durchzusetzen, was bin ich dann? In der Gefahr, Zauberei auszuüben. Wenn es so weit kommt, muss ich Buße darüber tun. Die Befreiung hat 5 verschiedene Aspekte. Der erste wird in Galater 1,4 formuliert, die Befreiung vom gegenwärtigen bösen Zeitalter. Ich habe diese Einleitung zum Galaterbrief schon oft gelesen, doch diese Formulierung ist mir nie aufgefallen. Doch wenn der Heilige Geist kommt, legt er seinen Finger auf bestimmte Dinge. Ich lese euch diesen Teil der Einleitung nun vor, Galater 1, 3-4. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Wo? Am Kreuz, genau. Damit er uns herausreiße aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Hier wird also ein Zweck des Kreuzestodes Jesu formuliert. Er sollte uns aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter herausreißen. Diese Aussage gibt Anlass zu etlichen wichtigen Schlussfolgerungen. Zunächst einige Anmerkungen zu den Worten Zeitalter oder auch Welt, die in diesen Versen verwendet werden. Es gibt 2 sinnverwandte Wörter, die wir unterscheiden müssen. Ich glaube, das erste haben wir schon einmal behandelt, Ion, von dem sich das Wort Äonen ableitet. Kennt ihr dieses Wort? Es heißt so viel wie Zeitalter. Das andere Wort lautet Kosmos, von dem sich alle möglichen Wörter ableiten, wie Kosmos, Kosmologie, kosmisch und so weiter. Die Übersetzung von Kosmos lautet Welt. Die beiden Wörter, Ion und Kosmos, hängen zusammen, sind jedoch sehr unterschiedlich. Ion oder Äon bezeichnet einen Zeitraum, nach menschlichem Maßstab gemessen einen sehr langen Zeitraum. Kosmos ist, wie ich bereits sagte, im Grunde eine soziologische Ordnung, die Art und Weise, wie die Menschheit sich ihr Leben arrangiert, dabei jedoch Gott, den wahren Gott, nicht einbezieht. Es ist eine rebellische Organisationsform, die ein rebellisches Geschlecht am Leben erhalten soll. Das Schlüsselwort ist Rebellion. Merkt euch den Galaterbrief ein und schlagt kurz 2. Petrus 3, 5 bis 6 auf, um die Bedeutung des Wortes Welt zu verdeutlichen.
Keep your finger in Galatians if you've got enough fingers. Look in 2 Peter chapter 3. We look at just
2. Petrus 3, 5 bis 6. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Die Welt, die damals zur Zeit Noahs existierte, ging unter. Nun ist jedoch nicht die Erde untergegangen, sondern die gesamte soziale Ordnung der Welt. Dann entstand eine neue Ordnung, nämlich die Welt, in der wir heute leben. Mit dem Begriff Welt verbinden sich zahlreiche wichtige Eigenschaften. Zunächst einmal steht sie in Feindschaft mit Gott. Ja, sie führt Krieg gegen Gott. Jesus sagte zu seinen Brüdern im Fleisch, bevor sie gläubig geworden waren, die Welt kann euch nicht hassen, doch mich hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, wundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst, denn ihr seid nicht von der Welt. Versteht ihr? Der Leib Christi ist eine Gruppe von Menschen, die durch einen souveränen, wunderbaren Akt Gottes inmitten der Welt entstand, aber nicht Teil der Welt ist. Der Leib Christi in Amerika muss diese Lektion unbedingt verstehen. Hierzu nur ein weiterführender Gedanke. Ich glaube, dass diese Nation eine gewaltige Erweckung erleben wird. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien werden eine gewaltige Erweckung erleben. Gott hat 1953 hörbar zu mir gesprochen und mir dies gesagt, und seither glaube ich das. Doch bevor ihr anfangt, den Herrn zu preisen, solltet ihr lieber euren Sicherheitsgurt festschnallen, denn ich bin der Auffassung, dass diese Erweckung die Welt vom Leib Christi scheiden wird. Dann wird die Welt den Leib Christi hassen, wie sie ihn noch nie gehasst hat. Ich denke nicht, dass bei einer Erweckung alles schön und rosig sein wird. Ich glaube, dass sie die Absichten Gottes erfüllt und eine Trennlinie ziehen wird, die derzeit noch nicht existiert. Der große Prediger Spurgeon sagte einmal eines Sonntagmorgens, mitten in seiner Predigt, zu seinen Zuhörern, wenn jetzt der Teufel hereinkäme und einige von euch mitnehmen wollte, wüsste ich nicht, ob ich ihm, hör auf, du Dieb, zurufen könnte oder nicht. Wenn das damals schon so war, wie viel mehr ist es heute so? Das ist also die Welt. In unserem Zusammenhang sprechen wir doch nicht von Kosmos, Welt, sondern über Ion, also das gegenwärtige böse Zeitalter, wie es heißt. Gottes Handeln teilt sich in bestimmte Zeitalter auf, und ein Zeitalter ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Es begeistert mich, dass einige Aussagen der Bibel für die, wie es im Englischen heißt, Zeitalter der Zeitalter gelten. 7-mal steht das in der Offenbarung. Stellt euch einmal ein Zeitalter vor, das aus Zeitaltern besteht. Wie soll der menschliche Verstand das je begreifen? Wir sprechen hier von Ion, Zeitalter. Jesus riss uns aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter heraus. Ich möchte nun mit euch gemeinsam überlegen, was dies bedeutet. Zunächst einmal heißt das, dass dieses Zeitalter zu Ende gehen wird. In Matthäus 13 wird immer wieder darauf Bezug genommen. Es ist sehr wichtig, dass wir alle erkennen, dass dieses Zeitalter zu Ende geht. Viele von euch leben ehrlich gesagt so, als würde es nie zu Ende gehen. Matthäus 13, 39, wir könnten noch viele solche Stellen lesen. Hier die Auslegung des Gleichnisses vom Unkraut auf dem Acker. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Dieses Zeitalter wird mit einer Ernte aufhören. Ich glaube, dass es mit einer doppelten Ernte aufhören wird. Offenbarung 14 spricht von beiden Ernten. zunächst die Ernte der Seelen für das Reich Gottes. Ich glaube, dass wir erleben werden, wie noch nie ahnten Ausmaß Menschenseelen gerettet werden. Doch unmittelbar danach kommt die Ernte der Früchte des Zorns. Doch die Ernte ist die Vollendung oder das Ende des Zeitalters. Bei diesem Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut darf man nie vergessen, dass Weizen und Unkraut unter denselben klimatischen Bedingungen gedeihen. Das sehen wir heute überall. Dieselben Bedingungen, die den Leib Christi reifen lassen, lassen auch die Ungerechten reifen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass es kein Halten mehr gibt. Gläubige Menschen werden von uralten Bindungen befreit, doch auch die Welt wird von allen Bindungen an Moral, Anstand und Gesetzestreue befreit. Das ist der Sommer, in dem beide Saaten schnell heranreifen. Die Ernte ist also das Ende des Zeitalters. Lesen wir noch kurz weiter und sehen wir uns dann noch einen anderen Text an, Matthäus 13, 40. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Dann Vers 49, das Gleichnis vom Fischnetz. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Derlei Aussagen über das Ende des Zeitalters findet man in Hülle und Fülle. Im Zusammenhang mit dem Ende des Zeitalters und der Ernte greifen wir noch Jakobus 5 auf. Ich freue mich, dass ihr mir die Freiheit dazu gebt. Ich nehme sie einfach, hoffentlich gebt ihr sie mir auch. Ich halte mich nicht exakt an mein Konzept. Manche Leute beten, dass ich von meinem Konzept befreit werde. Meist passieren die aufregendsten Dinge, wenn ich davon befreit werde. Jakobus 5,7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Jakobus spricht hier von der Ernte, von den Bedingungen, unter denen die Ernte reif wird. Und er setzt dies in Beziehung zum Ende der Zeit und der Wiederkunft des Herrn. Wenn wir also vom Ende der Zeit sprechen, ist das Heranreifen der Ernte und die Erntezeit an sich gemeint. Es ist die Zeit, in der der Herr wiederkommt. Damit in Israel die Ernte reif werden konnte, brauchte man den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen fällt zu Winteranfang, der Spätregen gegen Ende des Winters. Wenn es keinen Spätregen gab, ging die Ernte ein. Ich persönlich glaube, dass wir seit Anfang dieses Jahrhunderts weltweit den Spätregen erleben, der immer mehr zunimmt, den Spätregen des Heiligen Geistes. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Regen für die Ernte fällt, nicht damit wir unsere kleinen Segnungsclubs gründen, sondern damit die Ernte heranreift und wir in die Lage versetzt werden, die Ernte einzuholen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man auf die Taufe im Heiligen Geist reagieren kann. Entweder wird man übergeistlich und nach innen orientiert, oder man erkennt, dass es da draußen eine Welt gibt, die das Evangelium braucht. Wir alle werden dafür zugerüstet, die Ernte einzuholen. Wir alle, das schließt mich ein. Gott sei Dank. Es ist von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass dieses Zeitalter einem Ende zugeht. Wenn du so lebst, als würde es ewig so weitergehen, hältst du dich selbst zum Narren. Ich persönlich glaube sogar, dass dieses Ende ziemlich schnell kommen wird. Ich erlebe, dass sich alles immer schneller fortentwickelt. Was früher 100 Jahre dauerte, dauert heute 10 Jahre. Gehen wir nun zu 2. Korinther 4, 3 bis 4. Dort finden wir die vermutlich wichtigste Aussage überhaupt. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, in denen der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Der Gott dieses Zeitalters hat den Sinn der Ungläubigen verblendet. Wer ist der Gott dieses Zeitalters? Satan. Das ist ungemein wichtig. Satan ist der Gott dieses Zeitalters. Deshalb ist es auch, wie es heißt, ein böses Zeitalter. Und aus diesem Grund müssen wir auch aus diesem Zeitalter herausgerissen werden. Ich glaube, dass sich bis zum Ende des Zeitalters nichts daran ändern wird. Satan wird der Gott dieses Zeitalters sein, bis es zu Ende ist. Dann wird er kein Gott mehr sein. Deshalb ist er so sehr darauf erpicht, dass dieses Zeitalter nicht zu Ende geht. Und deshalb will er auch unbedingt den Leib Christi davon abhalten, jene Dinge zu tun, die das Zeitalter zu Ende bringen werden. Er kann nur so lange Gott sein, solange dieses Zeitalter fortbesteht. Brüder und Schwestern, Gott kann viele wunderbare Dinge tun, aber ich glaube nicht, dass er den grundlegenden Charakter dieses Zeitalters ändern wird. Dieses Zeitalter ist böse und es bleibt böse. Gottes Gegenmaßnahme ist nicht, das Zeitalter zu ändern, sondern uns aus ihm herauszureißen. Wir gehören nicht zu diesem Zeitalter. Schauen wir uns noch ein paar Schriftstellen an. Hebräer 6, 4-6. Hier ist von Leuten die Rede, die die Chance zur Buße verwirkt haben. Ich gehe nicht näher darauf ein, aber ich glaube, dass es möglich ist, die Chance zur Buße zu verwirken. Mit dieser Schriftstelle möchte ich lediglich bestimmte Erfahrungen veranschaulichen, die das Volk Gottes in diesem derzeitigen Zeitalter macht. Es heißt, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind. Wir sprechen also von bestimmten Erfahrungen und die erste Erfahrung war, dass sie erleuchtet wurden und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. All diese Aussagen sollten auf jeden wahren Gläubigen zutreffen. Wir sind erleuchtet worden, wir haben die himmlische Gabe geschmeckt, ewiges Leben, wir sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden, wir haben das gute Wort Gottes geschmeckt und wir haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Das ist eine Auswirkung der Geistestaufe. Sie befreit uns von den Beschränkungen des gegenwärtigen Zeitalters und gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was es heißt, im zukünftigen Zeitalter zu leben. Paulus bezeichnet das als Unterpfand. Das steht nicht auf eurer Themenübersicht, aber ich verlange nichts extra dafür. Schlagen wir kurz 2. Korinther 1, 21 und 22 auf. Vielleicht solltet ihr euch das auch notieren. Zitat, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Vergesst nicht, dass die Worte gesalbt und Christus auf dieselbe Wurzel zurückgehen. Wir sind also in Christus und in Christus sind wir gechristet oder gesalbt. Der uns auch versiegelt hat, was ist das Siegel? Der Heilige Geist. Und das Unterpfand oder Ahngeld des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Der Heilige Geist ist ein Unterpfand oder Ahngeld oder eine Anzahlung. Das Wort, das hier verwendet wird, ist sehr interessant. Ihr wisst vielleicht, dass ich sehr sprachinteressiert bin. Ich bin ziemlich herumgekommen. Ich kann Englisch und einige andere Sprachen und dieses eine Wort gibt es nur in 4 Sprachen. Ahngeld. Auf Hebräisch Arbon, auf Arabisch Arbon, auf Griechisch lautet dieses Wort Arbon. Es gibt verschiedene Schreibweisen, aber es ist dasselbe Wort. Interessanterweise gibt es dieses Wort auch auf Swahili. Es heißt hier Arabuni. Swahili ist die gängige Sprache Ostafrikas. Einige der Leute dort sind arabischer Herkunft, deshalb haben sie auch dieses Wort Arabuni. Es ist ein und dasselbe Wort, ein Wort, das in der Welt herumgekommen ist. Dieses Wort heißt Angeld oder Anzahlung. 1946 in Jerusalem begriff ich, was das Wort wirklich bedeutet. Ich erzähle es euch, weil es so anschaulich ist. Meine erste Frau und ich waren in ein neues Haus in Jerusalem gezogen und wir brauchten neue Möbel und Vorhänge und dergleichen. Wir brauchten, sagen wir, etwa 20 Meter Vorhangstoff und gingen in die Altstadt. Wer von euch war schon mal in der Altstadt von Jerusalem? Die Gassen waren damals noch viel enger und es roch noch viel intensiver als heute. In der Altstadt bekommt man wirklich alles. In einem Teil bekommt man Fleisch, in einem anderen Kaffee, wieder in einer anderen Schuhe und so weiter. Wir gingen dorthin, wo es Stoffe gab. Wir fanden, was wir wollten. Der Stoff kostete, sagen wir, $4 pro Meter. Wir brauchten 20 Meter, das macht zusammen 80 Dollar. Ich hatte keine 80 Dollar dabei und sagte zu dem Verkäufer, ich will die ganzen 20 Meter und mache eine Anzahlung. Wie heißt das Wort? Arbon. Ich gebe Ihnen 20 Dollar und komme mit den restlichen 60 wieder. Doch vergessen Sie nicht, dass der Stoff von nun an mir gehört. Sie können ihn niemand anderem anbieten und nicht weiterverkaufen. Niemand anderer kann ihn kaufen. Einen oder zwei Tage später kam ich mit den restlichen 60 Dollar zurück und nahm den Stoff mit. Der Heilige Geist ist das Angeld, die Anzahlung des Herrn. Er sagt damit, ab jetzt gehörst du mir. Du kannst niemand anderem mehr angeboten und niemand anderem mehr verkauft werden. Und wenn ich dieses Angeld gegeben habe, was heißt das? Dass ich zurückkommen und den Rest geben und dich mitnehmen werde. Der Heilige Geist ist also ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit und auf die Kraft des Himmels, hier und jetzt. Er gibt uns die Sicherheit, dass wir eigentlich in den Himmel gehören. Wir sind aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter herausgerissen worden und haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Das sollte uns so viel Appetit auf das zukünftige Zeitalter machen, dass wir kein Interesse mehr an dem Gegenwärtigen haben.